Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Vieles vergangene Woche über den Inhalt eines YouTube-Videos diskutiert worden. Wir blicken noch mal genauer auf die Form von Rizzos Zerstörung der CDU. Offensichtlich kommunikatives Neuland für die etablierten Parteien, dass sich jemand in 55 Minuten auf diese Weise an ihrer Politik abarbeitet, mit Hinweisen auf 250 Quellenbelegen.
Ich habe so fucking viele Belege in diesem Video, dass ich die nicht mehr unten komplett als Link ausschreibe, sondern einfach nur ein Kürzel reinschreibe, so wie hier. Und in der Videobeschreibung ist dann eine Liste mit Quellen, wo zum Kürzel jeweils die Quelle steht. So.
Wie diese Machart von Rizzos YouTube-Video medienhistorisch eingeordnet werden kann, besprechen wir mit dem Medienwissenschaftler Christoph Engemann von der Bauhaus-Universität Weimar. Er hat, anders als die CDU, nicht mit einem Fakten-PDF auf Rizzo reagiert, sondern mit einem Twitter-Thread. Und im Kern erkennt er in dem YouTube-Video eine Rückkehr der Vorlesung. Was ist damit gemeint, wollte ich von Engemann wissen. Inwiefern hat Rizzo eine Vorlesung produziert?
Damit ist gemeint, dass Rizzo ja sich offensichtlich große Mühe gegeben hat mit dem, was er da vorstellt. Ein 55-minütiges Video mit fast 250 Quellenangaben ist im Prinzip so etwas wie eine Art Referat oder wie eine Vorlesung. Und wenn die Studenten so zu uns kommen würden, so
dann
gut
wären
vorbereitet,
sie glücklich.
Dann wären wir alle sehr glücklich. Meine These, dass es da eine Rückkehr der Vorlesung gibt, geht ein bisschen darauf zurück, dass ich, wie auch andere Kollegen an der Universität festgestellt habe, dass sich die Verfahren, mit der sich Studenten Inhalte aneignen, geändert haben. Wir erwarten Leser und wir bilden Leser aus. Eine Universität, ein Studium ist letztlich ein Lesestudium und sehen gleichzeitig Leute, die zumindest auf den ersten Eindruck hin ungern lesen und auch nicht viel lesen. Da gibt es auch Zahlen zu, dass die Anzahl der Bücher, die Studenten, wenn sie an der Uni ankommen, in ihrem Leben gelesen haben, weniger sind als früher.
Also würden Sie jetzt sagen, es gibt Bedarf nach solchen Vorträgen, beispielsweise auf YouTube, und sie sind so populär, weil die Menschen, die eigentlich lesen können, faul sind?
Faul sind die nicht. Ich glaube, dass sich in unseren Wahrnehmungs- und Sinngebungsmechanismen etwas ändert. Und die Wahrnehmungs- und Sinngebungsmechanismen, die wir erwarten, zumindest an der Hochschule, funktionieren eben lese- und buchbasiert. Man eignet sich das Wissen über die Welt in Textform an. Man erwartet, dass Beobachtungen über die Welt und über die Geschichte als Text verfügbar sind, dass man die eben liest, wiedergibt und in irgendeiner Form dann auch in Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten oder sonstiger Form sozusagen sich zu eigen macht. Offensichtlich gibt es inzwischen eine große, quasi parallele oder gleichzeitig stattfindende Form, mit der man sich Wissen über die Welt aneignet und weitergibt. Und das sind eben Podcasts und YouTube-Videos und andere Formate, in denen Leute vor allen Dingen sprechen.
Das ist eine neue Form der Oralität und eigentlich ist das ja oldschool, wenn man jetzt an die Geschichte der Vorlesung denkt. Ist das ein Phänomen, wir bewegen uns eigentlich nochmal zurück in der Art, wie wir Informationen uns aneignen?
Zurück und vorwärts wahrscheinlich. Also die Vorlesung als Form ist eine alte Form, die aus der Urzeit sozusagen der Universität, also im späten Mittelalter entstanden ist, die wahrscheinlich ihre Quellen aus Vorlesepraxen in Klöstern und Klosterbibliotheken hat. Der Hintergrund ist, die Bücher waren knapp, es gab noch keinen Buchdruck. Und um das Wissen, was in den Büchern oder in den anderen geschriebenen Quellen Stand zu vermitteln, musste es vorgelesen werden. Natürlich ändert sich das in dem Moment, wo der Buchdruck auftaucht. Bücher werden mehr, bleiben aber trotzdem immer noch ein relativ luxuriöses, also knappes Gut. Das heißt, die Vorlesungen an den Universitäten, die sich ja auch sozusagen als Form weiter ausbreiten in einem sehr langsamen historischen Prozess, bleibt bestehen. Und die Vorlesung ist weiterhin dieses Format, in dem jemand, der eben Zugriff auf die Bücher hat, denjenigen, die keinen Zugriff auf die Bücher hat, erklärt, was sie lesen würden, wenn sie Zugriff auf diese Bücher hätten. Mhm. Das ist die klassische Vorlesung. Diese neue Vorlesung, die wir jetzt mit Rizzo in Deutschland sozusagen sehen, die international schon sehr viel sichtbarer wahrscheinlich geworden ist, basiert meiner Meinung darauf, dass man eigentlich kein Problem hat, an die Bücher zu kommen, aber aus irgendwelchen Gründen sie nicht liest oder nicht ganz liest und jemand als Podcast oder YouTube-Video einem erklärt, was man lesen würde, wenn man lesen würde. Mhm. Das richtet sich also an Leser, die lesen können, die auch intellektuell sozusagen am Lesen in irgendeiner Form gebildet sind, weil diese Diskurse sind ja komplex, die kann man nicht verstehen, wenn man nicht ein gewisses Hintergrundwissen hat. die aber trotzdem nicht lesen.
Bevor wir jetzt auf die Frage kommen, warum Leser, die lesen können, nicht lesen, erst nochmal zu den vielleicht internationalen Beispielen, weil eben Rezo ist nicht der Erste. Wo beobachten Sie das denn noch? Phänomene, wo das Sprechen dem Schreiben Konkurrenz macht auf YouTube?
Ich denke, es gibt ganz viele Beispiele dafür. Also das fängt bei ganz banalen Dingen an. Zum Beispiel, wenn ich einen tropfenden Wasserhahn habe oder irgendein anderes Problem im Alltag lösen muss, dann google ich und dann finde ich ein Video. Und in diesem Video bekomme ich dann erklärt, wie ich so einen Wasserhahn repariere, welche Muffe ich dafür brauche oder welche Dichtung. Und das sind sozusagen diese banalen Beispiele. Und von dort aus kann man das quasi immer komplexer machen, bis hin eben zu wirklich sehr ausführlichen Vorlesungen. Da gibt es dann sozusagen über das politische Spektrum hinweg alle möglichen Beispiele. Auf der linken Seite ist sicherlich Slavoj Žižek ein Beispiel dafür, einer derjenigen, dessen Wirkung mit Sicherheit aus einem komplexen Wechselverhältnis zwischen Schreiben, Lesen und in YouTube und anderen Formaten Sprechen besteht. Mhm. Und dessen sozusagen Reichweite vor allen Dingen auch auf seiner Verfügbarkeit in diesen Formaten beruht. Auf der politisch anderen Seite ist sicherlich das bekannteste Beispiel Jordan Peterson, Bestsellerautor, kanadischer Psychologe, der sich einen Namen gemacht hat, eben als sogenannter Kritiker der Linken und Identitätspolitik, Genderpolitik, sogenannten Cultural Marxismus kritisiert und eben eine YouTube-Seite hat, die auf zweistellige Millionen Anzahlen von Zugriffen kommt. Manche Videos haben 2-3 Millionen Zugriffe. Da kann man sehen, da steht jemand quasi auf einer Bühne, spricht, da passiert optisch gar nichts, der hält eigentlich eine Vorlesung. Und das wird sich offensichtlich sehr ausführlich angeguckt und kommentiert, was zeigt, dass es eine Auseinandersetzung gibt. Und es gibt natürlich auch visuelle Auseinandersetzungen in Form von Memes oder Videoantworten und so weiter.
Also es ist nicht nur so ein sich berieseln lassen. Die Zuschauerschaft ist eine Zuschauerschaft, die auch lesen könnte. Mhm. Und die reagiert dann in Teilen, Sie haben es gesagt, mit Kommentaren und so weiter. Nichtsdestotrotz, ein Problem ist ja das Zitieren des gesprochenen Wortes. Mhm. Ist wesentlich schwieriger, als wenn ich einen Text vor mir habe.
Ja.
Also, das heißt, die Kommunikation verändert sich jetzt.
Die verändert sich und das ist auch noch unklar, wo das hingeht. Der Unterschied sozusagen zu dem quasi universitär herausgebildeten Format der Adressierbarkeit des geschriebenen Wortes ist, dass es noch keine stabile Form des Zitats gibt. Und die Frage ist auch, wie sieht die aus? Was man den Studenten beibringt an der Universität ist, wie haben sie zu zitieren? Quellenangaben. Das ist eben eigentlich, wenn man es medienwissenschaftlich betrachtet, eine Adressierung von Wörtern beziehungsweise von Sätzen und Diskursen, die man da organisiert und die eben sozusagen eine Grundlage auch des wissenschaftlichen Austauschs, der wissenschaftlichen Kommunikation ist. Was wir jetzt quasi sehen, ist so eine Art parawissenschaftliche Form des reflexiv aufeinander Reagierens, wo aber noch eine ganze Menge sozusagen technischer, juristischer und auch kultureller Faktoren quasi dieses Feld kreuzen und modifizieren.
Also was heißt jetzt zum Ende hin vielleicht diese neue Form der Oralität für die Zukunft der Kommunikation? Was könnte nicht nur Politik, sondern vor allem auch die Medienwelt vielleicht für eine Lehre ziehen? Muss man Plattformen schaffen? Weil ich meine, ein Podcast-Trend, der ist in den letzten Jahren beispielsweise zu beobachten, auch in Deutschland. Mhm. Was wären andere Denkansätze?
Das ist eine schwierige Frage. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen ratlos. Also wenn man zurzeit sozusagen eine Situation hat, in der natürlich die Plattformen, die Infrastrukturen für diese Form der Mündlichkeit bereitstellen. Man braucht dazu einfach sehr, sehr große Speichermengen, sehr große Prozessorkapazitäten. Man muss die Zugänglichkeit garantieren. Und im Hintergrund laufen sehr viele Prozesse ab, die wir nicht wahrnehmen und nicht sehen, die auf der sogenannten künstlichen Intelligenz oder genauer gesagt maschinellen Lernen basieren. Nämlich die Tatsache, dass die großen Plattformanbieter das, was da gesprochen wird, im Hintergrund sofort in Text übersetzen können. Also das gesprochene Wort wird Text. Ja, insofern ist das auch eine, muss man diesen Begriff der Mündlichkeit modifizieren, weil der quasi auf einem Schattentext fungiert, ja, der innerhalb der digitalen Verarbeitung und Bereitstellung dieses Formats eine ganz entscheidende Rolle spielt.
Jetzt sagen Sie, Sie sind in dieser Frage etwas ratlos. Ist es denn ein Problem, dass wir diese neue Form der Kommunikationstechnik haben? Es ist ja vielleicht auch eine Bereicherung.
Ja, absolut, das stimmt. Das muss man unbedingt anfügen. Grundlage dieser ganzen Beobachtung war, die Studenten sitzen vor mir und ich frage die, haben sie den Text gelesen? Haben sie nicht gelesen? Dann frage ich die, haben sie ein Bücherregal? Dann verstehen die Frage nicht. Ja? Weil für mich, als ich studiert habe, war es klar, man hat ein Bücherregal. Das ist für Studenten nicht mehr sozusagen selbstverständlich. Jetzt sehe ich aber, was die da online machen oder was die mit Podcasts machen und sehe halt, die haben sich ganz neue und ganz eigene Formen der Aneignung von Kultur, von Reflexion, von Intellektualität gesucht. Die bilden da neue Wahrnehmungs- und Sinngebungsstrukturen, wo wir sozusagen als an einer textbasierten Institution ausgebildeten Leuten ein Stück weit nicht hinterherkommen. Und das ist genau der Konflikt, den man jetzt sieht von Seiten der Parteien, von Seiten der Printpresse und überhaupt der Presse, dass da offensichtlich zwei verschiedene Formen der Diskursivität miteinander versuchen, ins Verstehen zu kommen. Und das ist der Prozess, den wir jetzt machen müssen. Was aber auf jeden Fall deutlich ist, dass die ganzen Warnungen, die also kursieren über die Desintellektualität oder wie man es nennen will, der Jugend, die stimmen einfach nicht. Ja, was man sieht, die sind super aktiv, die setzen sich auseinander, die haben eine große Neugier und eine große Energie. Sie machen es nur halt anders.
Und kurz haben sie dazu getwittert, the kids are all right.
Absolutely.